Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Das war eines der Bilder, die vor 35 Jahren um die Welt gingen. In Berlin war die Mauer gefallen. Vor dem Brandenburger Tor tanzten die Menschen auf dem Bauwerk, das fast drei Jahrzehnte Ost und West getrennt hatte. Der 9. November 1989 markierte den endgültigen Zusammenbruch des SED-Regimes in der DDR. Ein Sieg der Freiheit, wie Bundeskanzler Scholz zum Jahrestag des Mauerfalls sagte.
Flower Power statt Mauerbauer. Ohne Frieden keine Freiheit. Zwei von 5000 historischen und neuen Plakaten erinnern in Berlin an den Mauerfall, eine Kunstinstallation. Doreen Trittel hat sich an der Aktion beteiligt. Ihre Botschaft: Nur wer sich erinnert, kann sich verändern und Zukunft gestalten.
Ich finde die Installation großartig, weil sie Vielfalt zeigt und weil sie die Kraft der Menschen zeigt, für Freiheit einzustehen und ihre Anliegen deutlich zu machen und die Stimme zu erheben.
Die zentrale Feier an der Gedenkstätte Berliner Mauer. Berlins regierender Bürgermeister Wegner erinnert an die Euphorie, die damals herrschte, als vor 35 Jahren überraschend die Mauer fiel.
Es waren unfassbare Momente. Unfassbare Stunden und Tage. Und ich kann mich noch sehr genau erinnern, wie die Stimmung hier in Berlin war. Aufbruch, Euphorie, Freude.
Bundeskanzler Scholz schickt eine Videobotschaft aus Budapest. Dort hatte er am EU-Gipfel teilgenommen.
Der Fall der Berliner Mauer vor 35 Jahren war der glückliche Höhepunkt einer gesamteuropäischen Entwicklung. Ein Glückstag, für den wir Deutschen bis heute dankbar sind.
Eine letzte Probe für das große Finale heute Abend. 700 Musiker wollen dann auf mehreren Bühnen entlang der innerstädtischen Mauerstrecke synchron mehrere Songs spielen. Hits, die die Zeit des Mauerfalls geprägt haben.
Der 9. November steht auch für das dunkelste Kapitel deutscher Geschichte. Heute vor 86 Jahren wurden in der Pogromnacht überall im Land Synagogen angezündet und Geschäfte von Juden verwüstet. Mehr als 1000 Menschen wurden getötet. Der 9. November 1938 gilt als Beginn der systematischen Vernichtung jüdischen Lebens durch die Nazis. Zum Gedenken daran gab es heute mehrere Veranstaltungen, unter anderem in München.
Vor dem Staatstheater am Gärtnerplatz wurde am Abend an die Münchner Jüdinnen und Juden erinnert, die hier im Viertel gelebt haben. Die projizierten Fotos ihrer Gesichter, auch eine Mahnung, wie schnell Vorurteile und Ausgrenzung zu Gewalt führen können.
Gerade in Zeiten, wo ähnliche Entwicklungen wieder stattfinden, dass man das wiedererkennen kann, diese Muster wiedererkennt und halt auch Zivilcourage zeigt und auch mal den Mund aufmacht.
So was geht, finde ich, an vielen Menschen vorbei. Und es ist schwierig, diese Menschen auch zu erreichen.
Der Anfang vom Ende ist Denunziation und Ausschluss und Mobbing.
Heute, vor 86 Jahren, setzte die NS-Führung eine brutale Hetzjagd in Gang. Im gesamten Reichsgebiet wurden Jüdinnen und Juden gedemütigt, misshandelt, getötet. Wohnungen und Geschäfte geplündert und zerstört, Synagogen in Brand gesetzt. Auch heute sind Menschen jüdischen Glaubens in Europa wieder Diffamierungen und Übergriffen ausgesetzt.
Ich bin entsetzt, in was für eine Situation die Welt gekommen ist. Und ich hoffe sehr, dass bald eine Einsicht einkehrt und wir wieder in Ruhe und in Freude leben können.
Knoblochs besonderer Dank gilt jungen Menschen, die sich gegen Antisemitismus einsetzen.
Politiker der Opposition fordern weiterhin rasche Neuwahlen. Sie appellierten an Bundeskanzler Scholz, möglichst bald die Vertrauensfrage zu stellen, damit der Bundestag aufgelöst werden kann. Scholz hatte zur Bedingung dafür gemacht, dass der Bundestag noch einige Gesetze beschließt, für die die Regierung nach dem Bruch der Koalition keine Mehrheit hat.
Vor dem Bundestag Baustelle, innen drin im Grunde auch. SPD und Grüne sind nun ohne Mehrheit. Sie können alleine keine Gesetze mehr beschließen. Die SPD sieht einige Gesetzesvorhaben aber als dringend an.
Ich glaube, das Thema Wirtschaftshilfen, Energiepreise, das ist ein wichtiges. Das Thema kalte Progression, wie entlasten wir die Mitte der Gesellschaft? Das Thema 49-Euro-Ticket, all das sind Themen, wo wir eigentlich einen Konsens erzielen können.
Zum Beispiel mit der Union. Doch die will nicht zusammenarbeiten, solange Bundeskanzler Scholz nicht die Vertrauensfrage gestellt hat. Voraussetzung für Neuwahlen. Am besten schon nächste Woche, sagt die CDU.
Wir haben zufälligerweise eine Sitzungswoche. Da kann man jeden Tag zu jeder Uhrzeit eine Vertrauensfrage stellen. Und das muss Herr Scholz machen. Er lebt, habe ich das Gefühl, in einer anderen Welt und realisiert nicht, dass dieses Land Neuwahlen will.
Ob eine Neuwahl womöglich schon im Januar gelingen könnte? Unklar, nachdem die Bundeswahlleiterin von unwägbaren Risiken sprach. Unter anderem, weil Fristen in die Weihnachtszeit fielen. Widerspruch heute vom Städte- und Gemeindebund. Natürlich würde die Weihnachtszeit und die Feiertage nochmals eine zusätzliche Herausforderung bedeuten. Dennoch werden die Städte und Gemeinden in jedem Fall in der Lage sein, innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Fristen eine ordnungsgemäße Bundestagswahl umzusetzen.
Für die SPD gilt wohl, je später die Wahl, desto besser. So könnte ihr voraussichtlicher Kanzlerkandidat Scholz in Umfragen noch aufholen. Womöglich auch mit Rückenwind aus der Landtagswahl im März in Hamburg, einer SPD-Hochburg. Die Union will die Neuwahl dagegen so schnell wie möglich. Sie steht jetzt in Umfragen gut da. Ein allzu langer Wahlkampf wäre da eher ein Risiko.
Nach den verheerenden Überschwemmungen im Südosten Spaniens ist die Wut der Menschen auf die Behörden immer noch groß. Tausende sind am Abend in Valencia auf die Straße gegangen, um gegen die Regionalregierung zu demonstrieren. Viele Anwohner in den betroffenen Gebieten fühlen sich von den Verantwortlichen im Stich gelassen. Eine Katastrophenwarnung ging nicht rechtzeitig raus und auch Hilfe kam erst spät. Die Aufräumarbeiten sind noch längst nicht abgeschlossen.
Sie sind wütend, traurig und solidarisch mit den Flutopfern. Tausende protestieren gegen das Krisenmanagement der Regierenden in Valencia und Madrid. Was wir an vielen Orten erlebt und gesehen haben, das macht mich sprachlos. Es gibt so viele Menschen, die noch Hilfe brauchen. Im Vorort Catarroja stapeln sie den schlammigen Unrat an den Straßenrändern. Unzählige Freiwillige putzen unermüdlich die Straßen, sammeln und verteilen Hilfsgüter. Es ändert sich täglich. Eine Zeit lang war es Waschmittel und Reinigungsmittel für den Boden. Jetzt brauchen wir Waschmittel für Kleidung. Die Feuerwehr weiter im Dauereinsatz. Noch sind nicht alle Garagen ausgepumpt, Gullis weiterhin verstopft. Das war politisches Versagen, aus meiner Sicht Inkompetenz, die viele Tote und große Zerstörung verursacht hat. Andernorts warten sie noch immer auf die von der Regierung zugesagten Soldaten. Die Ministerin heute auf Truppenbesuch versucht zu beschwichtigen. Niemand soll denken, dass wir die Menschen allein lassen. Wir werden da sein. Hört nicht auf die Gerüchte, denn im Moment sind wir in jeder Stadt, die unter dem schrecklichen Unwetter gelitten hat. Hier leiden sie mit und wollen Konsequenzen. Masson tritt zurück.
Sie fordern lautstark den Rücktritt des Regionalpräsidenten, aber der will erst aufklären, wenn alles aufgeräumt ist. Kaum vorstellbar, dass sich damit die wütenden Bürger beruhigen lassen.
Der designierte US-Präsident Trump plant offenbar eine Kehrtwende in der Klimapolitik. Nach Informationen der New York Times will er das Pariser Klimaabkommen wieder kündigen. Das hatte Trump schon in seiner ersten Amtszeit getan. Unter seinem Nachfolger Biden traten die USA dann wieder bei. Außerdem ist nach dem Bericht geplant, Naturschutzgebiete zu verkleinern, um Erdölbohrungen zu ermöglichen. Auch in der Ukraine-Politik könnte Trump einen Kurswechsel einleiten. Im Wahlkampf hatte er angekündigt, den Krieg dort innerhalb von 24 Stunden beenden zu können. Zu welchen Bedingungen für die Ukraine, das blieb offen. Auch wie es mit den Waffenlieferungen weitergeht. Die USA sind seit dem russischen Überfall vom Februar 2022 der größte Unterstützer der Ukraine.
Kiew nach der US-Wahl. Mehr als 9000 Kilometer entfernt, doch mit dem Sieg von Trump entscheidet sich nun auch, ob und wie die USA der Ukraine künftig beistehen. Wenn Trump offiziell als Präsident vereidigt wird, könnte er die militärische Unterstützung für die Ukraine stoppen. Aber wir dürfen diesen Krieg nicht verlieren. Die Sorgen im Land sind groß. Trump könnte über die Köpfe der Ukrainer hinweg mit Putin verhandeln und einen kurzfristigen Deal machen, der keinen dauerhaften Frieden bringt. Ich glaube, dass Präsident Trump wirklich eine schnelle Lösung will. Das heißt aber nicht, dass es so ausgehen wird. Und das meine ich hier ohne Vorwurf. Ich sage nur, dass wir dort sind, wo wir nun mal sind. Und wir sind im Krieg mit Russland, dem schwierigsten Feind. Die Zeit drängt. Jeden Tag wird die Ukraine mit Drohnen, Raketen, Bomben angegriffen. In der Nacht traf es erneut die Hafenstadt Odessa. Es gab eine sehr laute Explosion. Wir suchten unten Schutz und wurden mit Staub bedeckt. Alle haben geschrien, die Kinder, es war furchtbar. Wir rannten zu unserer Wohnung und es war unmöglich hineinzukommen. Der Rauch der brennenden Autos erfüllte die Räume. Nahezu täglich attackiert Russland Wohnhäuser, Kliniken, Bildungseinrichtungen. Die Menschen in den Städten sind ausgelaugt und auch an der Front ist die Lage schlecht. Jeden Tag rücken die russischen Truppen weiter voran. Viele Menschen hier hoffen deshalb, dass Donald Trump als Dealmaker am Ende doch Entscheidungen trifft, die gut für ihr Land sind.
Zum Sport und der Fußball-Bundesliga, in der eine Überraschung im Spiel St. Pauli gegen den Rekordmeister aus München ausgeblieben ist. Am Ende unterlagen die Hamburger 0:1.
Verhaltener Jubel bei den Bayern nach dem Schlusspfiff, auch beim Mann des Spiels, Jamal Musiala. Die Münchner in den weißen Trikots mit deutlich mehr Ballbesitz, aber kaum Torchancen im ersten Durchgang. Ausnahme 22. Minute. Musiala das 1:0. Gut 27 Meter Torentfernung, 108 Stundenkilometer schnell. Einfach perfekt. Der FC St. Pauli defensiv stark, vorne allerdings enorm harmlos. Metz, der Innenverteidiger, mit der besten Chance für die Hausherren in der gesamten Partie. Nach dem Seitenwechsel bleiben die Bayern dominant, doch erst in der Schlussphase wieder richtig gefährlich. Sané scheitert an St. Paulis Keeper Vasil und kurz vor dem Ende die Doppelchance für Kane, der allerdings bei der zweiten Möglichkeit klar im Abseits steht. Bayern gewinnt mit 1:0 dank des Geniestreichs von Musiala, der vierte Sieg in der Liga in Folge.
Es war ein frustrierender Nachmittag für Borussia Dortmund und Trainer Nuri Sahin heute in Mainz. Mitentscheidend für die Dortmunder 1:3-Niederlage der Platzverweis gegen BVB-Kapitän Emre Can nach Foul an Lee in der 27. Minute. In Überzahl gingen die in Rot-Weiß spielenden Mainzer prompt durch Jason Lee in Führung. 36 Minuten waren gespielt. 4 Minuten später kehrte beim BVB kurzfristig die Zuversicht zurück, als der von Lee gefaulte Guirassy selbst zum Elfmeter antrat und zum 1:1 verwandelte. Noch vor der Pause allerdings ging Mainz 05 erneut in Führung. Da Costas Vorarbeit nutzte Johnny Burkhardt zu seinem 6. Saisontor und dem 2:1 Halbzeitstand. Gegen 10 Dortmunder blieb Mainz die bessere Mannschaft und entschied die Partie bereits in der 54. Minute durch das erste Bundesligator von Paul Nebel. Das 3:1 war gleichzeitig der Endstand. Die dezimierten und ersatzgeschwächten Dortmunder verloren auswärts zum 6. Mal in Folge und wurden dennoch von den mitgereisten Fans mit Beifall verabschiedet.
Und hier die weiteren Ergebnisse. Bremen-Kiel 2:1, Bochum-Leverkusen 1:1. Im Spiel Leipzig gegen Mönchengladbach steht es kurz vor Schluss 0:0. Bereits gestern trennten sich Union Berlin und Freiburg torlos. Morgen finden noch 3 Partien statt. Augsburg empfängt Hoffenheim, Stuttgart spielt gegen Frankfurt und Heidenheim hat Wolfsburg zu Gast. Die Tabelle: München führt vor Leipzig, es folgen Frankfurt und Meister Leverkusen. Mönchengladbach und Mainz auf Platz 10 in der Abstiegszone, Hoffenheim vor Holstein Kiel und Schlusslicht Bochum. Der Sportreporter Dieter Adler ist tot. Er starb nach Angaben der Familie im Alter von 88 Jahren in der vergangenen Nacht in Hannover. Adler gehörte in den 1960er Jahren zu den ersten Moderatoren der Sportschau. Mehr als 3 Jahrzehnte kommentierte er für die ARD Leichtathletikwettbewerbe bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Sonntag, den 10. November.
Der Hochdruckeinfluss wird zwar schwächer, beschert uns aber nochmal einen recht ruhigen, wenn auch oft trüben Herbsttag. Die Nacht beginnt teilweise noch klar, sonst aber mit Nebel oder Hochnebelfeldern, die sich weiter ausbreiten. Am Tag ist es oft grau, die Sonne zeigt sich vor allem in den Hochlagen des Ostens und Südens sowie auch gelegentlich im Westen und Nordwesten. An der Nordsee ist etwas Regen möglich. Heute Nacht 8 bis 2 Grad. Bei klarem Himmel gibt's im Osten leichten Frost. Im Dauergrau morgen wieder nur niedrige einstellige Werte. In den westlichen Landesteilen noch mal über 10 Grad. Montag von Nordwesten wechselhafter und nasser. An der Nordsee, wo es auch windig wird, sind einzelne Gewitter möglich. Unbeständig auch am Dienstag. Aber am Mittwoch wird es wieder etwas freundlicher.
Um 23.15 Uhr berichten wir in den Tagesthemen mit Julia Niharika-Senn über ein sehr persönliches Gedenken an den Mauerfall vor 35 Jahren. Und wir fragen, wie wahrscheinlich eine Neuwahl schon Anfang des kommenden Jahres ist. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend.